Ich stelle fest, dass die Übrigen noch da sind. Und das ist unser Thema für heute. Die anderen mussten schon abreisen, wollten auch vielleicht wahrscheinlich noch gerne da bleiben, aber das lässt sich nicht immer alles verhindern. So möchte ich vielleicht einen kleinen Reise mit euch durchführen. Und zwar erstmal eine kleine kurze Geschichtsreise, dann eine biblische Reise vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und das alles in einem halben Tag. Es wird also ganz, ganz schnell vor sich gehen. Aber es ist ein interessantes Thema. Ihr wisst, nachdem die Urgemeinde im ersten Jahrhundert existierte, gab es hier dann auch in der Urgemeinde schon falsche Lehrer. Könnt ihr euch daran erinnern? Falsche Lehren. Es gab schon Häresien. Es gab schon etwas, was sich eingeschlichen hat. Und Jesus hatte die Gemeinde daraufhin vorbereitet, dass Wölfe sich einschleichen werden in Schafskleider. Deswegen, wenn ich manchmal meine Schafsjacke anhabe, denke ich mir, ob ich ein Wolf bin, weil da ein Schafskleid drumherum ist. Aber so ist die Sache halt eben ganz interessant von dieser Sicht her. Die Entwicklung der frühen Kirche im 2., 3., 4. Jahrhundert bis im 5., 6. hat sich die katholische Kirche schon sehr stark entwickelt gehabt. Und das Kirchenverständnis der katholischen Kirche entspricht ja natürlich ihrem eigenen Verständnis. Es ist euch bekannt, dass die katholische Kirche nicht glaubt, dass die einzelnen Gläubigen wirklich die Kirche sind, sondern die Kirche selbst sind nur die Bischöfe und die Priester. Die Gemeindeglieder gehören nicht zur Kirche nach dem katholischen Kirchenverständnis, das auch heute noch vertreten wird. So dass da ist also eine Zweitrangigkeit, würde ich sagen, für das Allgemeinvolk, das eigentlich nicht zur richtigen Kirche gehört. Deswegen wird die Kirche auch in diesem Engsinn von ihnen verstanden. Dann kamen die Reformatoren. Da war die erste Reformation mit Johannes Huss, der in Konstanz verbrannt wurde. Steht ein ganz einfacher Stein da, vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen. Johannes Huss war jedenfalls ein sehr mutiger Mann aus Prag, der auch sehr stark von einem Engländer, von einem John Wycliffe, mit beeinflusst war. Auch in England gab es eine Reformation, noch vor der großen deutschen Reformation. So Johannes Huss wollte nicht mitmachen, dass man die Heiligen anbeten muss, dass man Ablässe haben muss oder sich kaufen muss, ganz nebenbei zu erwähnen, als Kurt und ich, mein Bruder und ich, in Rom waren, und zwar war das 1900 und wann war denn das? Oh, das ist schon lange Zeit her, das muss so um 1964, 65 rum gewesen sein. Da hörten wir, als wir in Rom waren, dass es da Ablässe zu kaufen gibt. Und wir haben das nicht geglaubt. Wir sind ja ungläubige Protestanten. So hatten wir gedacht, nun, wir werden uns doch versuchen, dort an dieses offizielle Amt im Vatikan zu gehen und mal sehen, ob wir einen Ablass kaufen können. Ich hätte ihn doch mitbringen sollen. Ich habe einen echten Ablass, wirklich, von einem Erzbischof-Kardinal unterzeichnet. Ein großes, schönes Dokument, wirklich mit dem päpstlichen Siegel unten drauf, reingedrückt, also ist was ganz Herrliches, ich schätze das sehr. Ich habe aber allerdings nicht meinen Namen da einsetzen lassen, sondern ich habe einen Namen erfunden. Denn ich wollte nicht haben, dass da jemand sagt, Gerhard Hasel hat einen Ablass gekauft und ist katholisch geworden. Mein Bruder hat noch was Schlimmeres gemacht als ich, ich habe einfach einen Menschennamen erfunden. Er hat den Namen von seinem Hund angegeben. Also da konnte ich dann doch nicht mitmachen. Ja, für mich gab es ja doch die Grenze. Ich hatte ja auch einen Hund, aber das war mir dann doch etwas zu viel. Nun, wie dem auch sei, es gibt Ablässe. Ich weiß nicht, ob man sie heute noch kaufen kann. Der war sehr billig, der hat nur 8 Mark gekostet. Und der Ablass gibt jetzt dieser erfundenen Person, die nicht existiert, auf Lebenszeit Sündenablass und garantiert, dass die Person in den Himmel kommt. Für 8 Mark. Das ist doch billig. Also das ist wunderbar, denke ich, dass man sowas kaufen kann. Auf diese Art und Weise hat man die St. Peterskirche ja in Rom gebaut, auf die Ablässe hin. Ja? Hat man überall, wie geht der kleine Spruch nochmal, die Münze da drin klingt und die Seele in den Himmel springt? Siehst du, du als Katholik solltest du das gar nicht wissen. Früherer Katholik. Ja, aber so ist es wirklich. So hat man versucht, halt eben den Menschen die Seelen in den Himmel zu bekommen. Der Martin Luther hat natürlich dagegen sehr stark losgewettert. Und das ist sein großes Verdienst. Und auch die anderen großen Reformer, ich denke hier auch an Johannes Calvin und besonders Ulrich Zwingli. Wenn wir Adventisten einem dieser drei besonders nahe sind, sind wir dem Ulrich Zwingli besonders nahe. Denn der war wirklich noch bibeltreuer als die anderen zwei. Die waren auch schon bibeltreu. Aber die hatten doch noch etwas mit in sich aufgenommen, was noch nicht ganz so stubenrein war. Das war noch nicht ganz so in Ordnung. Und ich möchte vielleicht einige Punkte kurz aufzählen, wo sie wirklich Großes geleistet haben. Die Punkte sind uns alle bekannt. Da spricht man von der Sola, von einem dreifachen Sola. Sola bedeutet einzig oder alleine. Da spricht man von einem Sola Gratia. Also Gnade allein oder die alleinige Gnade. Dass man also durch nichts anderes selig wird, als durch die Gnade allein. Und das stimmt ja auch. Wir können an unserem Seligwerden, an unserer Gerechtigkeit nichts dazu beitragen. Sondern das ist wirklich eine Gabe Gottes. Es ist eine reine Gabe, die er uns gegeben hat. Darin hatten die Reformer bestimmt recht. Dann gibt es noch ein Sola Fide. Ja, das Sola Fide bedeutet nur aus Glauben. Sola Fide, nur aus Glauben. Nur aus Gnade, allein aus Gnade, nur aus Glauben, allein aus Glauben. Also keine Werkgerechtigkeit. Natürlich der Sola Fide-Gedanke, der hat sich weiterentwickelt und wir Adventisten können uns dem eigentlich nicht wirklich echt anschließen. Denn für den Sola Fide-Gedanken bedeutet das, heutzutage jedenfalls, im lutherischen Gedankengut, im evangelischen Gedankengut, man wird nur aus Glaube gerechtfertigt und Werke, ob man sie hat oder nicht, spielen gar keine Rolle. In anderen Worten, ob man recht tut oder verkehrt tut, spielt überhaupt keine Rolle. Solange man an Jesus Christus glaubt, wird man gerecht. Ist das biblisch? Nein, das geht schon über die Bibel hinaus. Denn in der Bibel ist es ja ganz klar, dass die Person, die wirklich glaubt, auch eine Frucht hat. Und die Frucht sind die guten Werke. Die Frucht ist nicht ein Beweis dafür, dass wir uns den Himmel damit verdienen. Nein, den Himmel, den hat uns der Herr Jesus verdient. Aber wir haben eine rechte Frucht, das ist die Glaubensgerechtigkeit, die sich auch im wirklichen Leben zeigt. So, da sind wir schon etwas biblischer als die Reformatoren es waren. Und das dritte ist natürlich die Sola Scriptura. Die Schrift allein, auf die wir uns auch stützen. Wenn die Reformatoren gesagt haben, Schrift allein, dann haben sie gesagt, nur Schrift und nicht Schrift und Tradition. Denn die katholische Kirche bis zum heutigen Tag, auch durch das Zweite Vatikanische Konzil hindurch, behauptet ja Schrift und Tradition. Und der berühmte Theologe Karl Barth, der berühmte Schweizer, der hat mal dieses und mit einem kleinen Wörtchen bezeichnet. Es erstaunt mich, dass überhaupt ein Theologe, ein hochgebildeter Mann, solch ein Wörtchen gebraucht hat. Aber er hat es gebraucht und weil es in einer katholischen Theologie jetzt gerade zitiert ist, zitiere ich es auch, so wird er mir vergeben. Der sprach nämlich von diesem und, das verdammte katholische und. So hat er das und ausgedrückt. Also das hat ihn doch wirklich auf die Palme gebracht. Dass da ein und ist, es ist Schrift und Tradition. Und wenn es ganz wirklich darum geht, ist die Tradition über der Schrift. Es gibt nur vier Punkte. Ihr seht, dass ich Amerikaner geworden bin, denn ich zeige das ja anders. Ihr würdet das ja so zeigen. Vier Punkte. Das versteht in Amerika niemand. Wenn man da vier Punkte zeigt, zählen die nur drei. Der Daumen zählt nicht, der ist zu kurz. So muss man vier Punkte zeigen. Und dann muss man den Daumen nach vorne haben, dass die auch sehen, dass man da nichts versteckt. Man kann das nicht so machen. Da können die eine Pistole hinten versteckt sein. Also das ist alles vom Wilden Westen her. Das ist kulturell bedingt. Ich habe schon einige Male nachgefragt, denn wir Deutsche essen ja mit beiden Händen am Tisch. Ja? Wir dürfen eine Hand, es ist sehr unhöflich, die unterm Tisch zu haben. In Amerika darf man die linke Hand nicht auf dem Tisch haben. Die muss man unterm Tisch haben. Da habe ich mich aber schon eingehend erkundigt. Denn mir ist das sehr schwer gefallen, nachdem ich meine Eltern, meine Mutter so geprägt hat, was richtig ist. Jetzt das verkehrt zu machen, die Hand da unten drunter. Und dann sagte man mir, das kommt von der alten Zeit her von Amerika, wo man in der Tavern, also in dem... Bitte? Ja, sagt man das so, Taverne hier? Also je nachdem im Gasthaus drin gesessen hat, im Wilden Westen, ja, und da hat man oben gegessen und unten hatte man die Hand unterm Tisch mit der Pistole und immer rumgeguckt, ob da jemand kommt, ob man die gleich gebrauchen muss. Da soll das herkommen. Die müssen natürlich alle Linkshänder gewesen sein. Das ist mir komisch, dass die linke Hand da unten ist. Sonst sollten, ich meine mit der rechten, so je nachdem, das ist alles Spaß. Weiß nicht, ob es stimmt, aber so wird es behauptet. So, jetzt geht's sola scriptura. Da gibt es vier Quellen für die Theologie. Die erste Quelle ist die Schrift, die wir Adventisten mit anderen Protestanten, die echte bibelgläubige Menschen sind, als die einzige Quelle der Theologie anerkennen. Dazu kommt natürlich von katholischer Sicht her zweitens die Tradition. Die Tradition, das sind die Aussagen, die Gedankengänge der Kirchenväter und der Konzilien, die bindend sind, die sogar die Schrift interpretieren. So was die Kirchenväter gesagt haben, die Konzilien zum Ausdruck gebracht haben und was jetzt seit dem etwa einem Jahrhundert der Papst ex cathedra sagt, also vom Lehrstuhl her, vom Magisterium ex cathedra. Nicht, wenn der einfach einen Traum hat oder sonst irgendwas losblabbert, das ist nicht das endgültige Wort. Aber wenn es wirklich dann öffentlich verkündigt wird, ist das das höchste Wort Gottes auf Erden. Ex cathedra, so heißt das. So, der Papst hat also die einzige Möglichkeit, das Wort Gottes recht zu interpretieren nach der katholischen Lehre. Das ist also Tradition. Das sind, was die Kirchenväter sagen, die Konzilien und jetzt der Papst. Diese drei Dinge wird als Tradition verstanden und das steht über der Schrift und interpretiert die Schrift. Dann gibt es eine dritte Quelle und das ist die menschliche Vernunft. Die menschliche Vernunft. Das Denkvermögen, die Ratio des Menschen ist die Vernunft und die Vernunft steht bei den Theologen heutzutage, bei den liberalen Theologen, über der Schrift. Deswegen wird heute... Du kennst das von deinem Geschichtsstudium, das ist ja auch immanent, das ist ein Vernunftsdenken, das kommt vom Rationalismus her, das ist die ganze westliche Welt und die ganze Welt heute so geprägt. Und deswegen wird auch behauptet, dass Jesus Christus nie körperlich auferstanden ist. Ich nahm einmal ein Seminar über die Auferstehung Jesu Christi, da steht ja drin im Neuen Testament, wie es geschehen ist. Und der Professor, der sagte einfach zu uns, wenn wir feststellen wollen, ob es eine körperliche Auferstehung gibt, dann gebrauchen wir unsere Vernunft und das Analogiedenken. Das Analogiedenken bedeutet, dass wir von der Erfahrung und vom Denken der Gegenwart ausgehen. Ihr habt das schon in der Volksschule gelernt, ich nämlich auch. Und zwar wurde das ganz einfach ausgedrückt, indem man gesagt hat, man geht vom Bekannten aufs Unbekannte. Habt ihr das schon gehört? Man muss vom Bekannten aufs Unbekannte. Das ist Analogiedenken. Analogiedenken bedeutet, dass das Bekannte die Welt ist, in der wir leben heute, und die Welt, in der wir leben, bestimmt, was in der Vergangenheit geschehen ist. Was heute geschieht, ist auch in der Vergangenheit geschehen. Das Analogiedenken behauptet, dass alles Geschehen zu aller Zeit gleich war. Denkt ihr, dann gibt es eine Schöpfung? Mit dem Analogiedenken? Kann es keine Schöpfung geben. Denn heute gibt es keine Schöpfung mehr. Das ist schon das Geschaffene da. So muss die Schöpfung abgelehnt werden vom Analogiedenken her. Und natürlich schreibt der Apostel Paulus, wer die Auferstehung Jesu ablehnt, der tut was? Der hat keinen Grund für seinen Glauben. So, das ist natürlich der größte Fehler, den der Paulus je verkündigt hat, nach den modernen Theologen. Und unser Professor sagte, nun, dann gehen Sie doch einfach auf den Friedhof und schauen Sie, wie viele Menschen da aus den Gräbern rauskommen. Das ist das Analogiedenken. wenn sie Menschen aus den Gräbern rauskommen sehen, dann kann es auch eine körperliche Auferstehung für Jesus Christus geben. Und ich habe ja ein Hobby, und ein Hobby ist, auf Friedhöfen zu gehen. So, ich gehe gerne auf Friedhöfe. Friedhöfe gehe ich gerne hin. Denn man auf den Friedhöfen kann man allerhand für interessante Sprüche lesen. Ich habe eine Sammlung von über 1500 Aussagen, die ich auf Grabsteinen gefunden habe. Sehr interessante Aussagen. Und man kann da auch eine ganze Kultur und Religion kennenlernen, auf Friedhöfen. Als ich BE gemacht habe, habe ich immer auf den Friedhöfen mein Mittagessen gegessen. Das ist ein ganz ruhiger Platz. Ich stimme nämlich mit meinem Professor überein. Da kommt niemand aus den Gräbern raus. Nein. Die Gräber, die sind zu, und das ist ganz friedlich auf dem Friedhof, jedenfalls tagsüber. Er kennt doch die Geschichte von dem Mann, der in das Grabloch gefallen ist. Der war betrunken abends, wollte über den Friedhof nach Hause gehen und ist in das Loch reingefallen, und jetzt war er da unten drin und hat versucht rauszukommen, das war aber so glitschig, der war da unten drin. Dann überleg mal, hört er, dass da noch jemand kommt? Fällt ein zweiter in das Loch rein. Und er sitzt da in der Ecke, ganz mucksmäuschenstill, und der versucht rauszukommen. Und dann sagt er dann zu ihm, da gibt es keine Möglichkeit. Dann hat der andere einen solchen Sprung gemacht, der war draußen. Dem hat es dann doch ganz zweierlei zumute. Als er da noch die Stimme da drin hört, da kommt man nicht mehr raus. Naja, ob die Geschichte stimmt, weiß ich nicht. Das ist jedenfalls eine Geschichte, die mein Vater uns erzählt hat. Und so weiß ich wirklich nicht, wie das geht. Aber sonst, nach dem Analogiedenken gibt es keine Auferstehung. So muss die Auferstehung dann uminterpretiert werden. Die Auferstehung ist dann nur noch eine Auferstehung im Denken des Menschen. Das ist alles, was es ist. So, die Auferstehung ist dann, wenn Jesus Christus zu uns kommt, in unser Leben hinein, das ist dann die Auferstehung, oder sonst irgendwas, wird uminterpretiert. Und von diesem Analogiedenken, denkt ihr, da könnte es ein zweites Kommen Christi geben? Wie oft ist denn da von oben schon jemand runtergekommen und hat da was ganz Neues gemacht hier unten? Das muss auch abgelehnt werden. So, ihr seht also, wie die Vernunft sich über die Bibel erhebt, wie die Vernunft, das menschliche Denken, die Ratio, dann wirklich zu dem Mittel wird, der Bibel den Wahrheitsanspruch abzusprechen. Darum geht's. So, das war jetzt die dritte Quelle. Jetzt kommt die vierte Quelle. Und die vierte Quelle ist die Erfahrung. Der Erfahrungsbeweis. Jetzt denkt dran an das ganze Christentum, wie ihr es kennt. Ihr kennt es ja alle, auf der ganzen Welt. Ihr habt alle Einblick. Diese vier Quellen werden von vier Hauptgruppen vertreten heute. Sola Scriptura vertritt wer? Echt bibeltreue Christen. Die Schrift als alleiniges Mittel ist das Mittel, das uns die Information gibt, die wir brauchen, um Gott zu erkennen und den Glaubensweg zu gehen. So, das sind die bibeltreuen Christen. Wer hat die Bibel und die Tradition? Katholische Kirche. Tradition haben wir auch, also Millionen von Menschen. Wer hat die Bibel und die Vernunft mit der Vernunft darüber? Das sind alle historisch-kritischen, modernen Universitätsleute. Alle, die da drum sind, die haben das. Und wer hat die Erfahrung im Vordergrund? Die Charismatiker. Die haben die Erfahrung. So sehen wir schon von daher, dass die Probleme sehr, sehr eingehende Probleme sind in der heutigen Zeit. Und wir müssen uns die Frage stellen, können wir mit einem Fuß Charismatiker sein und mit einem Fuß Sola Scriptura? Können wir mit einem Fuß rationalistische Menschen sein und mit dem anderen Fuß Sola Scriptura? Können wir das alles so vermischen, oder gibt es wirklich nur den einen Weg, den Jesus gegangen ist? Der alle diese menschliche Vernunft, all das philosophische Denken und all das andere abgelehnt hat. Das sind wirklich eingehende Fragen. Das sind Grundfragen. Man nennt das heute Fundamentaltheologie. Hat dafür auch ein großes Wort erfunden. Da geht es nämlich um die Fundamente der Theologie. Vier Fundamente möglicherweise. Und welche werden wir als Adventisten weiterhin aufrechterhalten? So, Haben wir das ganz kurz. Ich sehe das positiv von der Reformation im Großen und Ganzen. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Ich sehe es auch positiv, dass sie die Bibel als einzige Richtschnur und Maßstab des Glaubens und Lebens genommen haben. Ich sehe es positiv, dass der Ablass abgesagt worden ist, dass die Heiligenverehrung abgesagt worden ist und so weiter und so fort. Aber jetzt werde ich euch einige Probleme der Reformation aufzeigen, die euch allen bekannt sind und die auch heute sich noch weiter verpflanzt haben. Und deswegen braucht Gott eine Gemeinde der Übrigen, die die ganze Wahrheit der Bibel lehrt und nicht nur ein Teil der biblischen Wahrheit, obwohl das Fundament ja schon mit der Reformation gegeben wurde. Punkt Nummer 1, Taufe. Wie haben die großen Reformatoren sich auf die Taufe eingestellt? Haben sie die biblische Taufe angenommen? Oder sind sie bei dem Abfall der Taufe, ich will es mal ganz radikal sagen, bei der Veränderung der Taufe, von der Erwachsenen- oder Glaubenstaufe, Glaubenstaufe ist der beste Name, ja, Glaubenstaufe von Menschen, die erwachsen genug sind, eine Glaubensentscheidung zu treffen. Deswegen Glaubenstaufe, als Erwachsenentaufe, die haben sie nie anerkannt. Da sind sie sogar so gegen die Glaubenstaufe eingeführt haben, vorgegangen, dass mehr Menschen umgebracht wurden von Protestanten als Katholiken. Wisst ihr das? Das ist eine ganz traurige Geschichte im 16. Jahrhundert. Wie sie diese Menschen, die Glaubenstaufe durchgeführt haben, gejagt haben bis aufs Letzte. Die mussten ihre Häuser, ihre Familien verlassen, die wurden vertrieben. Und wisst ihr, was sie mit denen gemacht haben? Die haben sie immer Wiedertäufer genannt. Und diese Wiedertäufer, die haben sie einfach in einen Sack reingemacht mit einem großen Stein und ertränkt. Nun werdet ihr getauft. So hat man die massenweise zu Hunderten von Tausenden umgebracht. Die Geschichte, von der will man gar nichts wissen im protestantischen Deutschland. Das haben aber, ich habe es schon gesagt, so ist es genug. Zweitens, Unsterblichkeit der Seele. Unsterblichkeit der Seele. Das wurde nie abgelehnt von niemandem. Nur von ein paar ganz kleinen Gruppen, die wirklich auf die Bibel eingegangen sind und auch das schon damals erkannt haben, dass doch die Unsterblichkeit der Seele keine biblische Lehre sei. Unsterblichkeit der Seele ist heute noch vertreten, stimmt's? Ja, da gibt's wohl einen Oskar Kullmann, der mal ein Büchlein darüber geschrieben hat, aber im Großen und Ganzen ist das noch gang und gäbe. Unsterblichkeit der Seele. So, da muss noch weiter reformiert werden. Wir können mit der Reformation nicht stehen bleiben, als wäre das, was am wichtigsten oder das höchste Ziel nach der Heiligen Schrift, das man hätte erreichen können. Drittens, Sabbat. Den Sabbat hat man wiederentdeckt in der Reformationszeit von Sabbat haltenden Wiedertäufern. Da gibt es einen Oswald Gleit und einen Andreas Fischer. Darüber habe ich meine These für meinen Magister geschrieben. Haben wir neues Material entdeckt damals. Das war was ganz Neues. Und ich habe ihre Argumente nachgelesen in den Schriften, die zur Verfügung stehen, die gegen sie geschrieben worden sind von den großen Reformatoren. Denn sie haben diese sabbathaltenden Wiedertäufer, also diese sabbathaltenden Menschen, die auch die Glaubenstaufe anerkannt haben und praktiziert haben, bekämpft und zitieren sie und versuchen sie zu widerlegen. Und anhand dieser Punkte, weiß man genau, wie sie argumentiert haben. Die haben den Sabbat erkannt, weil er schon in im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Verse 1 und 3 drin steht. Mit der Schöpfung haben sie argumentiert. Dann haben sie argumentiert, dass der Sabbat schon vor den 10 Geboten da war und deswegen nicht jüdisch sein kann. Dann haben sie argumentiert, dass der Sabbat schon von Gott gelehrt wurde, als das Volk Israel ausgezogen war in die Wüste hinein. Das ist 2. Mose Kapitel 16, wo das Manna kommt. Und das Manna, das fällt am Sabbat nicht. Oh, kennt ihr die neue rationalistische Manna-Auslegung? Die behagt mir besonders. Mir gefällt das immer. Ich lese das nach, ich sammle das. Ich will immer wissen, was die Leute heutzutage denken. Die neue rationalistische Manna-Auslegung sagt mir sehr zu. Das Manna ist nicht von Gott untergekommen, sondern das Manna, das war ein Saft einer kleinen Blattlaus. Der weiße Saft einer Blattlaus. Da gibt es noch eine Blattlaus. Ich habe sie sogar selbst gesehen, ich habe es aber nicht versucht. Das soll aber süß schmecken, so wird es berichtet. Und die Blattlaus hat ihre Sekretion da gehabt und davon hat man sich ernährt. Das Schöne an dieser Manna, an diesem neuen Manna-Verständnis ist, dass das die einzige Blattlaus der Welt ist, die den Sabbat hält. Die hat am Freitag zweimal so viel produziert und am Sabbat nichts. Das ist also für mich was ganz Wunderbares. Es ist also doch ein Sabbatwunder geschehen mit der Blattlaus. Es wird immer interessanter, wenn man sich wirklich ganz konsequent die Gedanken durchdenkt. Aber man soll doch einfach beim Wort Gottes bleiben. Ich meine, wenn der schon so ein Wunder vollbringen will, kann der das doch vollbringen. Da ist doch gar nichts dabei. Selbstverständlich. Viertens. Martin Luther, um die Reformation zu retten, weil da ja oft so viele andere kamen, hat er darauf bestanden, dass der Glaube des Landsherrn der Glaube des Volkes des Landsherrn sein muss. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, so was der Fürst, der Landsherr, wenn der katholisch ist, bleibt das Volk katholisch, die protestantischen Fürsten, das Volk protestantisch. Und dann hat man die Katholiken in den protestantischen Landesgebieten, wo der Landsherr Protestant wurde, aber wo noch nicht alle Ortschaften und alle evangelisch waren, dann hat man die Katholiken gezwungen, evangelisch zu werden. Und die haben es genauso schlimm gemacht, die Evangelischen, wenn man es nachliest, wie die Katholiken. Furchtbare Verfolgung gegen die Katholiken. Das war aber auch nicht richtig. Man soll doch wirklich jeden Menschen seinem Gewissen nachleben lassen, oder nicht? Gott hatte uns eine Freiheit gegeben, zu entscheiden. Er hat uns eine Wahl gegeben und da dürfen wir niemandem was aufzwingen. Das ist für uns Eltern besonders schwer. Stimmt das? Wenn unsere Kinder so ein bestimmtes Alter reinkommen und wir dann sehen, dass die ihre eigenen Entscheidungen treffen, dann trifft es uns doch manchmal ganz, ganz stark. Und dann später, nach so ein, zwei Jahren, nachdem sie da durch so ein Stadium durchgegangen sind, dann freut man sich doch ganz besonders, wenn sie dann die rechte Entscheidung treffen. Ja, also dann ist man wieder ganz bei der Sache. Es ist ja nur gut, dass die Pflegejahre so kurz sind. Manche sind die 30 Jahre lang, 40. Aber normalerweise sind die kurz. Und so sind wir dankbar, dass der liebe Gott auch da seinen Segen immer wieder gibt. Fünftens. Die Reformatoren entwickelten keinen Missionsgedanken. Wisst ihr das? Keinen Missionsgedanken. Die haben im Neuen Testament das geht hin in alle Welt nicht erkannt. Erstaunlich, dass es für uns so gang und gäbe, missionarisch sich zu betätigen. Nein, Martin Luther, dem ist das Licht da nicht aufgegangen, den anderen großen Reformatoren auch nicht. Die wollten halt einfach nur ihre christlichen Teile Europas in etwas Protestantisches verwandeln, etwas Biblisches. Aber das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigen, gab es im 16. Jahrhundert nicht von diesen großen Reformatoren. Das haben die Wiedertäufer entdeckt. Die Wiedertäufer waren die ersten, die wirklich ganz evangelistisch, reformatorisch gewirkt haben. Und das war sehr gut, denn damals war das ja eine Bauernwirtschaft, also keine Wirtschaft, wie wir es heute haben, mit großen Fabriken und so weiter, wo man das ganze Jahr lang hindurch arbeiten musste, sondern die Bauern, die haben fleißig im Sommer gearbeitet und sobald die Ernte da waren, sind die Bauern losgezogen und waren Missionare. Die haben das überall in Europa und bis nach Heiligenland sind die gezogen und nach Afrika. Und dann kamen sie wieder zurück, haben wieder angepflanzt im Frühjahr, reingeerntet und wieder losgezogen. Das war gar nicht so schlecht. So heutzutage sind wir natürlich so eingespannt mit unserem 8- oder 10-Stunden-Tag oder mit unserem 7-Stunden-Tag und dann noch 5 Stunden dazu hinten dran, dass wir da kaum noch Zeit dazu haben, missionarisch tätig zu sein. Nummer 6. Die erkannten keine Lehre, dass der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Gesundheitslehre, in anderen Worten, war ihnen auch nicht bekannt. So, da musste auch noch mehr getan werden. Gesundheitslehre. Siebtens, Fußwaschung. Haben die Fußwaschung anerkannt, der Martin Luther? Nein, der Papst gebraucht die Fußwaschung. Jedes Jahr wäscht der Papst wie vielen Priestern die Füße? 12 Priester macht er das, jedes Jahr. So, der glaubt noch an die Fußwaschung. Aber natürlich nur in seinem begrenzten Sinn. Nicht wie Jesus gesagt hat, dass das unter allen Jüngern getan werden soll. Fußwaschung wurde auch von den Wiedertäufern erkannt. Und achtens, in der Reformation blieb das Abendmahlsverständnis noch verschoben. Ihr wisst, die Religionsgespräche zwischen Calvin und Luther, zwischen Ulrich Zwingli und Martin Luther, die Streitgespräche, da hat man sich nie geeinigt und der Martin Luther blieb beim katholischen Verständnis von der Transsubstantiation. Heißt das so auf Deutsch?
Ja.
Ist auch ein Fremdwort. Also die Fremdwörter im Deutschen, die soll man doch alle ausrotten. Bitte?
Die Wandlung.
Die Wandlung, also gibt doch ein einfaches Wort, die Wandlung, also. So, ich habe jetzt nur mal aufgezeigt, wie vieles nicht reformiert wurde. Das sind ganz eingehende und umgehende Dinge. Und deswegen kann man bei der Reformation nicht stehen bleiben. Und dann kommt noch das Unangenehme anschließend, dass man innerhalb von 40, 50 Jahren von dem Ursprünglichen von der Reformation wieder abgeglitten ist. Denn die Protestanten, ja, die evangelischen Theologen der damaligen Zeit, wurden so ungeheuer von der katholischen Kirche angegriffen, dass sie die Philosophie gebrauchten, um ihr Glaubensgut zu verteidigen. Und damit haben sie, der Melanchthon hat es schon zu Luthers Lebenszeiten gemacht, und da gab es ja schon Spannungen, der gescheite Melanchthon, das war schon ein ganz gescheiter Mann. Habt ihr euch mal angeschaut? Der hat einen ganz kleinen Körper, also der hat nie auf dem Bauernhof gearbeitet, das war mir klar. Ganz kleinen Körper und einen ganz großen Kopf. Der war hochintelligent und hat dann versucht, wie die katholische Kirche ihre Philosophie gebraucht hat, um ihr Glaubensgut zu stärken, so hat er andere philosophischen Gedanken gebraucht, um das Glaubensgut der Evangelischen zu stärken. Und damit ist natürlich wieder alles eingeschlichen, und innerhalb von 100 Jahren spricht man von einer protestantischen Orthodoxie, die wieder ganz abgeglitten ist, genau wie ins Katholische im Mittelalter. Innerhalb von 100 Jahren. Und dann kommt natürlich die Zeit, die man als die Zeit des Rationalismus bezeichnet. Nur diesen kleinen Überblick. Deswegen braucht Gott eine Gemeinde, die dem Wort vollständig treu ist, die die Dinge, die noch nicht sich geändert hatten, der Bibel noch nicht entsprachen, dass die Gemeinde, dieses Volk, was Gott entwickeln oder ins Leben rufen wird, dass diese Gemeinde der Übrigen das auch noch vollbringt, was die Reformation noch nicht vollbracht hat. So stehen wir auf den Schultern der Reformatoren, aber bleiben nicht mit den Reformatoren dort stehen, wo sie stehen geblieben sind. Sondern wir gehen auf dieses biblische Gut, das richtig eröffnet worden ist, noch weiter ein und reformieren noch mehr. Das machen die Übrigen. Schließen sich vollständig dem Glaubensgut der Heiligen Schrift an. Nun, mit diesem kleinen geschichtlichen Überblick müssen wir uns aber ganz schnell jetzt der Bibel zuwenden. Jetzt wollen wir nämlich mal ganz kurz von der Bibel her uns einen Überblick verschaffen in Bezug auf den Gedanken der Übrigen in der ganzen Heiligen Schrift. Wie viele Texte sind euch bekannt über die Übrigen? Wie viele? Wie viele zitieren wir gewöhnlich als allgemeines adventistisches Glaubensgut? Wie viele? Offenbarung, wir gehen selbstverständlich in die Offenbarung hinein, und da gibt es doch für jemanden, der ein normal guter Adventist ist, wenigstens zwei Texte. Das 12,17, das ist ganz klar, und dann ist es noch am Schluss der Offenbarung, Kapitel 19, Vers was? 10. Mit denen hören wir auf. Wir fangen nicht mit dem letzten Buch an. Es ist immer weise, mit dem Anfang von der Bibel anzufangen. Und dann durchzuschauen, wie der liebe Gott diesen ganzen Gedanken als den roten Faden der Bibel bis in die Offenbarung hinein und die Endzeit führt. So wollen wir es machen. Seid ihr dazu bereit? Dann nehmt eure Bibel, bitte, und wir schlagen den ersten biblischen Text auf, der auf den Gedanken der Übrigen eingeht. 1. Mose, Kapitel 7, Vers 23. 1. Mose 7, 23. Jetzt fängt also unsere biblische Pilgerreise an. 1. Mose 7, 23. Die Pilgerreise muss um 12 um sein. Mit Pausen und allem, was noch zwischendurch kommt. Mal sehen, wie schnell wir das tun können. Habt ihr eure Bibel? Ja? Jetzt müsst ihr euch natürlich im Klaren sein, dass wir, wenn wir von den Übrigen im Deutschen sprechen, nur immer ein Hauptwort gebrauchen. Also ein Substantiv oder ein Nomen oder was, wie immer wir das Hauptwort bezeichnen wollen. Aber dass es da natürlich auch Verbalformen, also Zeitwörter, gebraucht werden. Und hier im Kapitel 7, Vers 23 steht doch klipp und klar drin,
wer übrig geblieben ist. Wer ist es denn? Allein Noah mit wem? Ganz genau. Hier steht in diesem 23. Vers, ganz unten, allein Noah blieb übrig. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass wir das Wort übrig bleiben haben. Das ist ein wichtiger Text. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Das Übrigbleiben. Ja, da gibt es im Hebräischen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wurzelwörter, von denen auch noch Hauptwörter abstammen, 6 verschiedene, die alle den Gedanken der Übrigen zum Ausdruck bringen. Das ist also etwas ganz Phänomenales. Über 540 Mal kommt dieser Gedanke im Alten Testament vor. Wir haben jetzt keine Zeit, 540 Texte nachzuschauen. Das ist euch klar. Deswegen machen wir eine Reise und springen von Bergspitze auf Bergspitze zu Bergspitze. Und alles, was dazwischen drin liegt, das müssen wir leider außer Acht lassen. Wir haben die Zeit nicht. Vielleicht, wenn ich mal wiederkomme oder ein anderes Mal, könnt ihr das selbst durchstudieren. Da ist jedenfalls was los. Nun, wollen wir ganz kurz 2 Texte im Neuen Testament lesen, die sich auf diesen Text mit Noah wieder darauf eingehen. Im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 20. 1. Petrus 3, Vers 20. Das ist also der kleine Petrus, den ich da hinten gar nicht finde, weil der Martin Luther das Hebräerbuch woanders hingesetzt hat. Der hat nämlich das Hebräerbuch gar nicht gerne gehabt und dann hat er das verkehrt in die Bibel gesetzt, sodass es nur in der deutschen Bibel an dem Platz ist, das Hebräerbuch, wo es ist. Das haben wir dem lieben Martin zu verdanken. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 20. Was steht denn da drin? Wollen wir doch mal schauen. Lesen wir den 19. Vers auch noch. 1. Petrus 3, 19. In demselben ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die vor Zeiten nicht glaubten, da Gott harrte und Geduld hatte zu den Zeiten Noahs, da man die Arche zurüstete, in welcher wenige, unterstreicht das Wort wenige. Das Neue Testament gebraucht das Wort wenige als ein typisches Wort für die Übrigen. In denen wenige, das ist 8 Seelen, gerettet wurden durch das Wasser hindurch. 8 Seelen wurden gerettet, wenige. Die anderen hatten alle Rettungsmöglichkeit, aber wollten dem Noah ja nicht glauben. Die anderen waren doch alle Rationalisten. Ja? Die haben gesagt, es hat noch nie geregnet. Und du erzählst uns, dass es regnen wird und dann baust du noch so ein großes Ding, was wir noch nie gesehen haben. Dir fehlt doch was da oben. Da klappt doch was nicht ganz. Wir haben sehr, sehr gute Psychiater hier. Noah, komm doch mal mit uns. Wir können dir vielleicht behilflich sein. Denn da so ein riesiges Ding zu bauen über 120 Jahre hinweg, da hast du doch wirklich nur einen kleinen oder vielleicht gar einen großen Klaps weg. Ja? Also das war doch vom rationalistischen, vom Analogiedenken schon gar nicht gegeben. Aber man muss auf Gottes Wort gehorchen. Darum geht's. Man muss Gott treu sein. Auch wenn es manchmal darum geht, dass es einem nicht einleuchtet. Dann ist es trotzdem richtig, denn Gott hat Recht. Denn er ist ja die Wahrheit. Und der Herr Jesus, der gekommen ist, der sagt doch selbst, ich bin was? Ich bin die Wahrheit. So haben wir doch eine Wahrheit. Wir müssen doch nicht nur unseren Denkvermögen gebrauchen, um festzustellen, was Wahrheit ist. Da ist Offenbarung da. Ich habe mir schon gedacht, dass einer fragen wird und diese Frage werde ich nicht beantworten. Damit wir gleich weitergehen können auf den zweiten, das machen wir später, das kommt noch. Die Geister, das waren, um es ganz einfach zu sagen, die Geister, das waren die Menschen, die damals nicht glauben wollten, denen das gepredigt worden ist. Das steht ja im Zusammenhang schon drin und das wolltest du nochmal betont haben. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 5 ist der zweite Text, der sich auf die Noah-Geschichte hier im Neuen Testament bezieht. Das ist wieder ein Brief von Petrus. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Und hat nicht verschont die vorige Welt, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen, und brachte die Sündflut über die Welt der Gottlosen. Ja, dann gibt es manche Menschen heutzutage, die behaupten, dass die Sündflut nur eine Kleinflut war. dass das nur irgendwas Lokales war da im Mittelmeerbereich. Das ist interessant, dann hätte doch der liebe Gott sagen können, Noah, ich habe mal gute Nachricht für dich, du brauchst kein Schiff bauen, steig doch mal auf den Mount Everest. Denn da unten kommt eine kleine Flut und dass du weg bist, bis du da oben bist, ist die wieder weg, Lokalflut. Nein, hier ist Weltflut, nicht Lokalflut. Aber hier steht es nochmal drin, gut. Jetzt möchten wir aber nochmal darauf eingehen, uns die Frage stellen. Noah und die anderen mit ihm, also acht nur zusammen, waren die Überlebenden. Was ist das Geheimnis zu überleben, wenn Gottes Gericht auf die ganze Welt kommt? Damals war es die Sündflut und jetzt wird es was sein? Das Feuer. So, welches Geheimnis hatte der Noah nun gehabt zu überleben? Da müssen wir jetzt vier Punkte aufzeichnen. Denn der Noah ist ja typologisch für uns bestimmend. Stimmt das? Er ist der wirkliche Typ der Überlebenden, der durch diese Krise der Welt hindurchgeht, die von Gott kommt. Und wir sollen doch auch die Überlebenden, die übrigen sein, die durch die Krise, die kommt, hindurchgeht. So, was gibt es da für Geheimnisse, das zu meistern? Vier Punkte. Gehen wir etwas zurück. Auf 1. Mose 6. Wir waren im 7. Kapitel am Schluss von der Sündflut. Jetzt gehen wir zum Anfang von der Sündflut. 1. Mose Kapitel 6, Vers 5. Da wird aber was ausgesagt, was sehr unangenehm ist. Das hört sich fast so an, als würde das aus der deutschen Zeitschrift herauskommen. Kapitel 6, Vers 5. Habt ihr es? Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Überlegt doch euch doch das mal. Die haben gedichtet, getrachtet, die haben alles gemacht, was hier drin steht, da war die Bosheit. Und wie war die? Die war immer da. Also immer und ewig war die da, die haben sich davon gar nicht mehr abbringen lassen. So war es. Also die Sünde, die mit Adam und Eva anfing, gleich in ihrer Familie zum ersten Mord führte, wurde Mord und Totschlag und immer schlimmer, je länger die Weltgeschichte existiert hat. Sodass es so schlimm wurde, gerade vorher. Und da steht jetzt der interessante Text, Vers 6. Da reute es ihn. Jetzt will ich euch mal fragen, helft mir doch mal aus in der deutschen Sprache. Ihr seid doch deutschsprechende, deutschkundige Menschen. Wenn es jemand reut, ist da mir ein bisschen Schuld dabei im Deutschen? Es reut mich. Oder ist das ein ganz neutraler Begriff, der so schuldlos dasteht? Wie ist es im Deutschen? Ist da ein bisschen Schuld, wenn es einem reut? Ist das so ein bisschen Schuldgefühl, was da mitspielt? Oder ist das ganz neutral? Wenn man da, also Geld, dann reut einem doch, man hat doch einen Fehler gemacht, ja. Ich meine, neulich hat es mich gereut, ich habe was gekauft und bin ans andere Geschäft gegangen, da war es 2 Mark billiger, da hat es mich gereut. Ich habe 2 Mark zu viel ausgegeben, wollte es dann wieder zurückbringen, habe mir aber gedacht, in Deutschland macht man das nicht. Und habe so das in der Tasche jetzt gehabt und 2 Mark, die haben mich gereut. Ich habe mir gedacht, für 2 Mark würde ich doch schon ein ungesundes Eis kriegen. Ja, so ist... Es bedauert mich, ja, es tut mir leid, es bedauert mich. Wisst ihr, da ist ein besonderes Wort im Hebräischen gebraucht, für das wir kein englisches oder deutsches oder französisches Wort haben, das genau gleich ist. Dass sich jemand das anders überlegt, weil etwas geschehen ist, weil Dinge da sind, von denen man sich erhofft hätte, dass sie nicht existieren würden, aber an denen man selbst keine Schuld hat. Ja? Da brauchten wir ein neutrales Wort, das das so richtig ausdrückt. Reuen ist etwas zu stark, zu menschlich ausgedrückt. Aber so ist es halt. Jetzt lest doch mal mit mir weiter in dem 6. Vers. Es reute ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und der letzte Satz ist für mich besonders interessant. Es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das ist aber nicht mal so gut ausgedrückt, wie es da steht. Der Mose hat geschrieben, es tat ihm weh im Herzen. Das ist also ein Schmerzensakt, eine Schmerzenshandlung Gottes, wenn er die Sündflut bringen muss. Der will doch nur Gutes, Gott. Gott möchte doch den Menschen nichts Böses antun. So tut's ihm im Herzen weh, wenn er wirklich der Sünde Einhalt gebieten muss. Und damit kommen Menschen zu leben, die sich nicht mehr von ihm aufrütteln lassen wollen, die von ihm keine Weisung mehr annehmen, die also so ganz stur, wie so manche Europäer, wo gibt's denn sture Menschen in Europa? Kennt ihr sture Menschen? Gibt's da ein stures Volk, gibt's da sture Menschen? Ja? Also ich will euch ehrlich sagen, in Amerika, da haben die Deutschen einen Ruf, stur zu sein. Muss ich mich immer besonders anstrengen, recht freundlich sein. Ja, dass man also dieses Vorurteil abbaut. Genau wie alle, die da oben, da gibt es doch ein Land, die sollen doch alle geizig sein. Was sind das für ein Land? Ja, siehst du, das ist auch weltweit. Ich habe die freigebigsten Schotten schon miterlebt. So, das stimmt auch nicht. Ich sage denen auch, dass die Deutschen stur sind, stimmt nicht. Aber, habe ich gesagt, wenn die Deutschen von was überzeugt sind, dann gehen die nicht nur mit dem Kopf durch die Wand, dann gehen die mit dem Kopf bis in den Himmel hoch. Ja, wenn man überzeugt ist, muss man dabei bleiben. Das ist was Gutes. Da darf man kein Rückgrat haben, das aus Gummi gemacht ist. Ja, wenn es mal wirklich stimmt, stimmt's. Und ich glaube, da haben die Deutschen vielleicht einen positiven Zug mitvererbt. Weiß nicht, wo der herkommt, vielleicht vom Noah. Positiver Zug. Wenn es richtig ist, ist es richtig. Ja, und hier stehe ich und hier kann ich nicht anders. Der Luther hat es doch da richtig gesagt. Das freut mich. Hier stehe ich, hat er gesagt. Hier kann ich nicht anders. Da könnt ihr euch noch so aufbäumen. Wenn es um die Wahrheit geht, ist es die Wahrheit und der gehe ich nicht ab. Diese Art von Gewissheit, die muss man haben. Da kann man nicht einfach sagen, gut, für den Franzosen bin ich ein Franzose, der trinkt ein bisschen Wein und für den Amerikaner bin ich ein Amerikaner und für den Chinesen bin ich ein Chinesen. Na, so geht's doch auch nicht. Für den Christen gibt es nur eins. Für Christus bin ich für Christus. Da gibt es nichts anderes. Jetzt lest mit mir weiter. Das ist jetzt die Einführung hier. Im 9. Vers, naja, lesen wir Vers 8 gleich, der ist jetzt so kurz, Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn. Warum? Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann. Steht es hier in dieser Bibel? Zweitens, ohne Tadel zu seinen Zeiten. Und drittens, er wandelte mit Gott. Hier sind drei der vier Merkmale der wahren Übrigen aufgezeichnet. Das erste Merkmal hier, wenn ihr in einer anderen Übersetzung nachlest, steht da drin, Noah war nicht nur ein frommer Mann, das ist gar nicht genug, Noah war gerecht, steht da drin. Das ist hier als frommer Mann übersetzt. Noah war gerecht. Noah war in den Augen Gottes gerecht. Wenn jemand gerecht ist, tut er recht. Das ist sehr wichtig. Gerechte Menschen tun recht, und weil sie recht tun und das überhaupt erstmal tun können, müssen sie recht mit Gott sein. Denn Recht auf Erden, Recht tun ist nur möglich, wenn man ein rechtes Verhältnis mit Gott hat. In anderen Worten, das vertikale Verhältnis, das Gott-Mensch-Verhältnis, das Himmel-Erde-Verhältnis, muss dem Erde-Erde-Verhältnis, dem Horizontalen, voraus sein. Denn so sind auch die 10 Gebote gegeben. Die ersten 4 Gebote sind die Gebote, die das Verhältnis zwischen Gott und Mensch darstellen und regulieren, und dann kommen erst die anderen Gebote an. Erst müssen wir mit Gott recht sein und dann können wir auch durch ihn und seinen Heiligen Geist recht tun. Das ist ein gerechter Mann, ein frommer Mann, wie es hier ausgedrückt worden ist. Ja, so müssen es alle sein, die durch die Sintflut durch wollen oder die dann durch die nächste Krise, die wir jetzt zu erleben haben, durch wollen. So ist der erste Grund. Zweitens steht hier drin untadelig. In anderen Übersetzungen steht es genauer vollkommen. Untadelig oder vollkommen. In Psalm 15, Vers 2 und 3 ist dieses gleiche Wort wieder gebraucht. Psalm 15, Vers 2 und 3. Ich nehme mal hier jetzt die revidierte Elberfelder Bibel, der habe ich heute noch nicht nachgelesen. Und will mal lesen, was hier in dem Psalm 15, Vers 2 und 3 drin steht. steht nämlich das Wort untadelig auch drin. Das gleiche Wort, hebräische Wort Tamim, wird hier gebraucht, und der Psalmist macht hier, der Psalmenschreiber, der macht eine sehr schöne Aussage. Psalm 15, Vers 2 und 3. Ach, das ist sehr interessant. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? So stellt der Psalmist David die Frage. Und hier steht jetzt, was steht da drin bei euch? Der untadelig, was? Lebt. Hier in dieser Übersetzung wird geschrieben, der rechtschaffen wandelt. Der also das vollkommene Leben führt. Vollkommenheit, aber nicht in diesem abstrakt, absoluten Sinn, sondern ein vollkommenes Verhältnis mit Gott. In diesem wird gewandelt. Das ist ein rechtschaffenes Wandeln. Und was tut er dann, wer so untadelig da ist? Was tut diese Person? Gerechtigkeit. Sie übt Gerechtigkeit. Und was redet diese Person? Wahrheit. Und wo? Im Herzen. Aus dem Herzen kommt doch alles heraus. Wahrheit im Herzen. Wenn im Herzen Wahrheit ist, dann ist das auch da draußen Wahrheit. Stimmt? Wessen Herz voll ist, läuft wärts über. Der Mund. Ja? Wessen Herz voll ist, läuft der Mund über. So steht es hier drin. Und dann lesen wir noch weiter. Nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten, keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Ach, das ist ja alles eine Aufzählung. Das ist eine Aufzählung von all den guten Dingen, die gemacht werden von dem, der wirklich so untadelig ist. Vers 4, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten, der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert, der sein Geld nicht auf Zins gibt. Oh, das wäre doch was Schönes, wenn wir da irgendwo hingehen können und Geld kriegen könnten ohne Zins. Aber es wäre noch schöner, Geld jemandem zu geben ohne Zins. Sehr schön. Und keine Bestechung schenkt oder annimmt. Das gibt es ja in Deutschland überhaupt nicht, Bestechung. Das gibt es nur in Mexiko und in anderen Ländern der dritten Welt. Kein Geschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. So, hier ist jetzt der untadelige Mensch mal beschrieben. Da gibt es noch viele Texte. Dritter Punkt, der hier im Text drin steht, und wir müssen uns eilen, dass wir wirklich weiterkommen, denn wir sind ja tatsächlich schon im ersten Buch Mose. Wir müssen noch in die Offenbarung. Und da müssen wir uns jetzt hier mit dem Gedanken auseinandersetzen, mit Gott was tun? Was steht da, was der noch macht?
Wandeln.
Sag mal, gebraucht man das Wort überhaupt noch, oder ist das ein altmodisches deutsches Wort? Wenn man jetzt einkaufen geht, sagt man da, ich wandle jetzt in das Geschäft? Wann gebraucht man denn das Wort wandeln heute überhaupt noch? Oder gestern Nachmittag habe ich keinen gehört, der gesagt hat, komm, wir gehen heute Nachmittag mal wandeln. Also wandern habe ich gehört, Spaziergang habe ich gehört, wandeln ist so ein ganz anderes Wort. Na, das ist schon was Interessantes. Ja, ja, einer meiner Geschwister war ein Schlafwandler. Das war interessant. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich hatte ja zwei Schwestern, einen Bruder und darf da jetzt niemand identifizieren. Jedenfalls ich muss ein ganz neutrales Wort gebrauchen, dass es nicht er oder sie oder er ist. Also die Person, diese Geschwisterperson, das war ein Nachtwandler oder Nachtwandlerin, also ich weiß auch nicht, müssen da sehr vorsichtig sein. Jedenfalls hatte meine Mutter dann ein großes Becken mit kaltem Wasser vors Bett gestellt, sodass, ja, das hat geholfen. Ich habe das dann gehört, dass dann die Person dann nachts wach war. Es ist schon unangenehm, wenn die Person auf dem Dach rumwandelt. Ja, wandeln, aber so ein Wandeln, davon sprechen wir hier nicht. Wir sprechen von einem anderen Wandel. Bitte. Siehst du, da gibt es den Ausdruck auch noch. Also ganz normal deutsch ausgedrückt ist es mit Gott gehen. Oder leben. Gehen bedeutet eben das mit Gott leben. Das ist schon ein wichtiger Ausdruck. Mit Gott mitgehen. Mit Gott leben. Wunderbar. Man kann so also ohne Gott leben oder mit Gott leben. Gibt es nur zwei Wege. Wer mit Gott lebt, steigt in die Arche ein und hat eine schöne Fahrt. Wer ohne Gott lebt, der schreit dann draußen und darf viel Wasser trinken. Nicht erfreulich. Fehlentscheidung getroffen. Und dann ist euch ja der Text im 5. Kapitel, Verse 22 und 24 bekannt, wo dieses Mit-Gott-Gehen zum ersten Mal gebraucht wurde. In der Bibel, Kapitel 5, im 1. Mose, Vers 22, und Henoch wandelte mit Gott. Hier ist das Wandeln schon wieder. Also Henoch ging mit Gott, er wanderte mit Gott. Und dann im 24. Vers, und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Das ist doch schön. Wer mit Gott geht, wird von ihm auf einmal weggenommen. So wird es auch uns allen gehen, wenn wir mit Gott mit weitergehen. Stimmt's? Mit Gott mit weitergehen. Dann werden wir überall dann mal den Henoch da oben sehen, der schon lange auf uns wartet. Dem wird es auch schon langweilig. Der hofft auch schon, dass wir mit Gott hier unten weitergehen und die Sache abschließen, dass wir dann mit Gott dorthin gehen, wo Jesus Christus ist. Und da wartet der Henoch schon und der Mose schon lange. Die betrachten sich das schon mit großen Augen, wie leicht oder schwer wir uns das machen hier unten. So ist es. Jetzt gibt es aber noch den vierten Punkt. Der steht in diesem Text aber nicht drin. Aber der vierte Punkt steht im gleichen Kapitel drin. Und den vierten Punkt haben wir meistens übersehen. Aber der vierte Punkt fängt mit dem 18. Vers im 6. Kapitel an. 18. Vers. Na, wollen wir des Zusammenhangs wegen auch den 17. lesen? Denn siehe, ich will eine Sündflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Hier wird also der Beschluss Gottes kundgetan. Alles wird untergehen, was Odem hat auf Erden. Vers 18. Aber mit dir will ich was machen? Ein Bund. Liebe Geschwister, wir müssen auch uns an den Bund Gottes halten. Genau wie das alte Volk Israel auch einen Bund bekommen hat, so haben auch wir als Christen einen neuen Bund. Stimmt das? Neuer Bund. Hier ist ein Bund. Das ist für mich hochinteressant. Das ist nämlich auch wieder das allererste Mal in der Bibel, wo der Bund genannt wird. Das ist der erste Text. Das ist vor der Sündflut. Das ist nicht der Bund mit Noah nach der Sündflut. Da gibt es einen vorsündflutlichen Bund und einen nachsündflutlichen Bund. Nicht übersehen, bitte. Ich will einen Bund aufrichten. Und jetzt, was kommt denn da im nächsten Sätzchen für Worte? Und was? Du sollst. Steht das bei euch drin? Ich habe mir du sollst hier unterstrichen in Vers 19 und du sollst unterstrichen in Vers 21 und du sollst unterstrichen in Vers 21 im zweiten Satz, sollst unterstrichen. Und dann ganz zum Schluss habe ich mir, was Gott ihm gebot, unterstrichen. Du sollst. Das ist doch die Redewendung von Geboten. Stimmt's? Du sollst, da ist es schon da. Ein Bund mit Geboten. Hier sind Gebote gegeben, was dieser Noah nun tun soll, was er machen soll. Gott gibt ihm Gebote. Er macht einen Bund mit ihm und das Schöne ist, dass Gott den Bund macht. Da sagt nicht der Noah zum lieben Gott, lieber Gott, ich vertraue dir nur halb so sehr, mach doch mal schnell einen Bund mit mir, damit ich hundertprozentig weiß, dass das stimmt. Im Gegenteil. Der liebe Gott sagt, hör zu, Noah, was ich gesagt habe, komm, kommt, und aus meiner Gnade, Liebe und Güte mache ich jetzt noch einen Bund mit dir. Und ich mache den Bund mit dir so, dass ich dir genau sage, was du tun sollst, ich gebe dir Gebote, und wenn du die erfüllst, dann wird es wunderbar. Und so steht es auch hier schon drin, vor der Sündflut. Du sollst dies tun und jenes tun und dies tun. Und der 22. Vers, der freut mich besonders. Und Noah tat alles, was ihm Gott befohlen hat. Also ein wirklich Gläubiger tut alles, was Gott ihm befohlen hat. Nicht 50%, 30%, 85%, alles. Merkt ihr was? Die Menschen, die durch die Krise der Welt hindurchgehen, sind Menschen, die Gottes Gebote halten. Da steht schon drin. Gott hat ihm was geboten, er hat es gehalten, hat alles getan. Aber nicht aus seiner Kraft. Aus der menschlichen Kraft kann man gar nichts tun. Die Schwester White hat eine ganz kleine Redewendung. Eine ganz kleine Redewendung. Und in allen theologischen Büchern in den letzten 35 Jahren, die ich gelesen habe, ist die unübertroffen. Die gefällt mir. So, die habe ich aber adoptiert. Die Redewendung spricht davon, dass Gottes Geist uns befähigt, das zu tun, was Gott von uns wünscht. Sein Geist befähigt uns, das zu tun, was Gott uns gebietet. Wir haben keine Eigenbefähigung, sondern Befähigung, das zu tun, die Gebote zu halten, ist eine Gabe des Geistes. Deswegen dürfen wir jeden Tag beten, lieber Gott, gib du uns die Kraft, das rechte Leben zu leben. Ja, die Kraft ist die Kraft des Heiligen Geistes. Da wird uns eine Macht zugute, eine Kraft, eine Dynamis, eine Dynamik. Ah ja, was haben wir denn noch für gute deutsche Worte? Ich brauche noch was Mächtigeres. Also wirklich, worum es geht. Energie, richtig. Die uns der Heilige Geist gibt, dass wir es tun können. Und deswegen müssen wir Gott uns jeden Tag aufs Neue übergeben, ihn darum bitten und dann wirkt er mächtig in uns und durch uns. Das ist ein wirklich reiches Erfahren. Und hier steht schon so drin, der alte Noah wusste das schon. So, das ist der vierte Punkt. Zusammenfassung. Zusammenfassung. Menschen, die die übrigen sind und durch die letzte Weltkrise hindurchgehen, sind Gläubige, Nummer eins. Sie vertrauen Gott, Nummer zwei. Sind Menschen, die Gottes Gebote gehört haben und sie ausleben. Durch die Kraft, die es uns möglich macht, sie auszuleben. Die Kraft des Heiligen Geistes. Drittens. Es sind Menschen, die gerecht sind. Von Gott gerechtfertigt. Gottes Gerechtigkeit erlebt haben. Und die Frucht dieser Gerechtigkeit haben. Die Frucht der Gerechtigkeit. Und das ist Recht tun im Leben. Nächster Punkt. Das sind Menschen, die vollkommen dastehen, ein vollkommenes Glaubensverhältnis zu Gott haben. Das dürfen wir haben. Ein vollkommenes Glaubensverhältnis. Vollkommene Übergabe. Untadelig. In dem Sinn. Und schließlich sind das Menschen, die täglich aufs Neue mit Gott wandeln. Jetzt haben wir ja schon genug über das Wandeln gesprochen. Mit Gott mitgehen. Nicht alleine gehen. Mitgehen. Mit Gott gehen. Deswegen freut es mich so, dass der Herr Jesus Christus uns gesagt hat. Was hat er uns gesagt? Ich will mit euch sein. Ich gehe mit euch mit. Mitgehen. Darum geht's. Schon hier am Anfang der Bibel. So, ich stelle gerade fest, dass die Zeit fast ab vorbei ist. Was ist denn hier jetzt? 10.15 Uhr Fragen. Ach du liebe Zeit. Was haben wir denn hier gemacht? 10.15 Uhr Fragen. 10.35 Uhr Pause. Also das haben wir noch erreicht. Zur Pause haben wir gerade noch 30 Sekunden. Dann will ich euch auch noch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, damit sich mein Gewissen beruhigt. Habt ihr noch eine Nachfrage? Wenn nicht, dann gehen wir gleich auf die Pause ein. Und die Pause ist hier angesetzt von 10.35 Uhr bis 11. Ist also eine große Pause. 10, 35 bis 11, so ist sie angesagt. Stimmt doch. So steht's hier. Wollt ihr so eine lange Pause haben? Oder wollt ihr sie noch länger haben? Nein, siehst du. Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, man muss immer, wenn man das haben will, was man sich wünscht, Fragen stellen, wobei Menschen mit Nein antworten können. Das ist sehr viel positiver. Das stimmt, das hat mir, Bruder Hössler, wo steckst du? Dein Vater hat mir das gelehrt. Er hat gesagt, stell immer solche Fragen, nein. Anstelle von zu sagen, Sie wollen das doch auch kaufen, dann müssen Sie ja sagen, dann stellt man die Frage, Sie möchten doch nicht Nein zum Kauf sagen, nein. Ja? So, also positiv. Wie lange wollt ihr denn die Pause machen? Bis um 15:15? Ist das ein Kompromiss? 15:15, gut. Dann werden wir um 15:15 wieder zusammenkommen.